Pläne können auf vielfältige Weise scheitern. Und obwohl die meisten dieser Möglichkeiten allzu unwahrscheinlich sind, als dass man sie vorhersehen könnte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass bei einem Großprojekt irgendetwas schiefgehen wird. Die zweite Frage, die ich Seymour stellte, richtete seine Aufmerksamkeit von uns weg und auf eine Klasse ähnlicher Fälle. Seymour schätzte die Basisrate des Erfolgs in dieser Bezugsklasse. Eine Versagensquote von 40% und 7 bis 10 Jahre bis zum Abschluss. Seine informelle Erhebung genügte gewiss nicht wissenschaftlichen Beweisstandards, aber sie lieferte eine vernünftige Grundlage für eine Basisprognose. Die Prognose, die man über einen Fall anstellt, wenn man außer der Kategorie, zu der er gehört, keine weiteren Informationen besitzt. Wie wir früher sahen, sollte die Basisprognose der Anker für weitere Korrekturen sein. Wenn man sie bittet, die Körpergröße einer Frau zu schätzen, von der sie nur wissen, dass sie in New York City lebt, ist ihre Basisprognose die beste Schätzung für die durchschnittliche Körpergröße von Frauen in dieser Stadt. Wenn Sie jetzt fallspezifische Informationen erhalten, zum Beispiel, dass der Sohn der Frau die Position des Starting Center in der Basketballmannschaft seiner Highschool innehat, werden Sie Ihre Schätzung in der geeigneten Richtung vom Mittelwert wegbewegen. Seymours Vergleich unseres Teams mit anderen deutete darauf hin, dass die Prognose unseres Ergebnisses etwas schlechter als die Basisprognose war, die bereits recht düster aussah. Die sensationelle Genauigkeit der Außensichtprognose bei unserem Problem war mit Sicherheit ein Glückstreffer und sollte nicht als Beleg für die Gültigkeit der Außensicht betrachtet werden. Das Argument für die Außensicht sollte sich auf allgemeine Gründe stützen. Wenn die Bezugsklasse richtig ausgewählt wird, liefert die Außensicht einen Anhaltspunkt dafür, wo die Hausnummer zu suchen ist. Und sie mag, wie in unserem Fall, darauf hindeuten, dass die Innensichtprognosen dieser nicht einmal nahe kommen. Für einen Psychologen ist die Diskrepanz zwischen den beiden Urteilen Seymours bemerkenswert. In seinem Kopf hatte er das gesamte Wissen, das notwendig war, um die statistischen Kenngrößen einer geeigneten Bezugsklasse abzuschätzen, aber er gelangte zu seinem anfänglichen Schätzwert, ohne dieses Wissen zu gebrauchen. Seymours Prognose aus seiner Innensicht war keine korrigierte Basisprognose, die ihm nicht eingefallen war. Sie basierte auf den besonderen Umständen unserer Bemühungen. Wie die Teilnehmer an dem Tom W.-Experiment kannte Seymour die relevante Basisrate, dachte aber nicht daran, sie anzuwenden. Anders als Seymour hatten wir übrigens keinen Zugang zu der Außensicht und konnten daher keine realistische Basisprognose abgeben. Doch ist erwähnenswert, dass wir nicht das Gefühl hatten, Informationen über andere Teams zu brauchen, um unsere Schätzungen vorzunehmen. Meine Frage nach der Außensicht überraschte uns alle, mich eingeschlossen. Dies ist ein gängiges Muster. Menschen, die Informationen über einen Einzelfall besitzen, spüren nur selten das Bedürfnis, die statistischen Eckdaten der Klasse, zu der dieser Fall gehört, in Erfahrung zu bringen. Als uns die Außensicht schließlich nahegebracht wurde, ignorierten wir sie. Wir können verstehen, was uns widerfuhr. Es ist ganz ähnlich wie bei dem Experiment, das darauf hindeutet, dass die Vermittlung psychologischen Wissens nichts bringt. Als die Studenten von Nisbet und Borghida Vorhersagen über Einzelfälle machten, über die sie kaum Informationen besaßen, nur ein kurzes und nichtssagendes Interview, vernachlässigten sie vollständig die globalen Ergebnisse, die sie gerade gelernt hatten. Blasse, statistische Informationen werden routinemäßig ausgesondert, wenn sie mit den persönlichen Eindrücken von einem Fall unvereinbar sind. Im Wettstreit mit der Innensicht hat die Außensicht keine Chance. Die Präferenz für die Innensicht ist manchmal mit moralischen Untertönen aufgeladen. Einmal stellte ich meinem Cousin, einem bekannten Anwalt, eine Frage nach der Bezugsklasse. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Beklagte in Fällen wie diesen gewinnt? Seine schroffe Antwort, jeder Fall ist einzigartig, ging mit einem Gesichtsausdruck einher, der klarstellte, dass er meine Frage unangemessen und oberflächlich fand. Eine stolze Betonung der Einzigartigkeit der Fälle ist auch in der Medizin weit verbreitet, trotz der jüngsten Fortschritte in der evidenzbasierten Medizin, die in die andere Richtung weisen. Medizinische Statistiken und Basisprognosen fließen mit zunehmender Häufigkeit in Gespräche zwischen Patienten und Ärzten ein. Doch die fortbestehende Ambivalenz gegenüber der Außensicht in der Medizin drückt sich in Vorbehalten gegen die Unpersönlichkeit von Behandlungsverfahren aus, die sich auf Statistiken und Prüflisten stützen. Der Planungsfehlschluss. In Anbetracht der Außensichtprognose und des letztendlichen Ergebnisses nehmen sich die ursprünglichen Schätzungen, die wir an jenem Freitagnachmittag machten, völlig unrealistisch aus. Dies sollte uns nicht weiter überraschen. Überoptimistische Vorhersagen der Ergebnisse von Projekten finden sich überall. Amos und ich prägten den Begriff Planungsfehlschluss, Planning Fallacy, um Pläne und Prognosen zu beschreiben, die optimalen Szenarien unrealistisch nahe kommen und verbessert werden könnten, wenn man die statistischen Daten über ähnlich gelagerte Fälle konsultierte. Privatpersonen, Behörden und Unternehmen sind mit einer Fülle von Planungsfehlschlüssen konfrontiert. Die Liste der Horrorgeschichten ist endlos. Im Juli 1997 wurden die Kosten für das neue Gebäude des schottischen Parlaments auf bis zu 40 Millionen Pfund geschätzt. Im Juni 1999 betrug das Budget für den Neubau 109 Millionen Pfund. Im April 2000 beschlossen die Abgeordneten eine Kostenobergrenze von 195 Millionen Pfund. Im November 2001 verlangten sie eine Schätzung der Endkosten, die auf 241 Millionen Pfund beziffert wurden. Die geschätzten Endkosten wurden im Jahr 2002 zweimal nach oben korrigiert, um am Jahresende 294,6 Millionen Pfund zu erreichen. Im Jahr 2003 wurden sie drei weitere Male hinaufgesetzt und erreichten im Juni 375,8 Millionen Pfund. Das Gebäude wurde schließlich 2004 zu endgültigen Kosten von 431 Millionen Pfund fertiggestellt. Eine Studie aus dem Jahr 2005 nahm Eisenbahnneubaustrecken weltweit zwischen 1969 und 1998 unter die Lupe. In über 90% der Fälle wurde die Anzahl der Passagiere, die die Strecke nutzen würden, zu hoch veranschlagt. Obgleich diese überhöhten Prognosen weithin öffentlich kritisiert wurden, sind die Vorhersagen im Lauf dieser 30 Jahre nicht genauer geworden. Im Schnitt überschätzten die Planer die Passagierzahlen bei Neubauprojekten um 106%, während die Durchschnittskosten um 45% über den vorhergesagten Kosten lagen. Obwohl immer mehr Daten zur Verfügung standen, haben sich die Experten nicht verstärkt darauf gestützt. Im Jahr 2002 kam bei einer Studie über Eigenheimbesitzer in den USA, die ihre Küche renovierten, heraus, dass sie im Schnitt mit Kosten von $18,656 gerechnet hatten, während sie schließlich durchschnittlich $38,769 ausgaben. Der Optimismus von Planern und Entscheidern ist nicht die einzige Ursache von Kostenüberschreitungen. Firmen, die Küchen renovieren, und Rüstungsunternehmen geben durchaus zu, wenn auch nicht gegenüber ihren Kunden, dass sie den größten Teil ihres Gewinns mit Erweiterungen des ursprünglichen Auftrags verdienen. In diesen Fällen spiegelt sich in den Fehlprognosen die Unfähigkeit der Kunden wider, sich vorzustellen, dass sie im Lauf der Zeit immer neue Wünsche entwickeln. Schließlich bezahlen sie viel mehr, als wenn sie einen realistischen Plan erstellt und sich daran gehalten hätten. Fehler in der anfänglichen Budgetierung sind nicht immer schuldlos. Diejenigen, die unrealistische Pläne aufstellen, sind oftmals von dem Wunsch getrieben, den Plan bewilligt zu bekommen, egal ob von ihren Vorgesetzten oder von einem Kunden. Hinzu kommt das Wissen, dass Projekte nur selten wegen Kosten- oder Terminüberschreitungen halbfertig aufgegeben werden. In diesen Fällen liegt die Hauptverantwortung für die Vermeidung des Planungsfehlschlusses bei den Entscheidern, die den Plan bewilligen. Wenn Sie nicht die Notwendigkeit einer Außensicht erkennen, begehen Sie einen Planungsfehlschluss. Wie man Planungsfehlschlüsse in den Griff bekommt. Diagnose und Gegenmittel des Planungsfehlschlusses haben sich seit jenem Freitagnachmittag nicht verändert. Aber bei der Umsetzung des Konzepts wurden große Fortschritte gemacht.